Ja, jetzt freue ich mich sehr, mit Fiona Rintoul zu sprechen, einer in Glasgow geborenen Schriftstellerin. Die hat 2014 ihren ersten Roman, The Leipzig Affair, vielleicht könnte man es übersetzen mit Die Sache in Leipzig oder so, veröffentlicht. Und große Teile davon spielen in Leipzig und im Jahr 1986, was mich natürlich sehr interessiert hat, weil man auch immer wieder Orte darin wiedererkennt, zum Beispiel die Straße des 18. Oktobers, wo ich auch selber gewohnt habe, lange Zeit im Studentenwohnheim. Und im Roman lernen wir Magda kennen, die zu dieser Zeit am Dolmetscherinstitut der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert. Aber wir treffen auch Bob oder Robert, der in Schottland aufgewachsen ist und heute in London lebt. Der war in den 80er Jahren nämlich zu Besuch in Leipzig, hat da ein Austauschstudium gemacht. Und der Roman, der wird am Sonntag in Halle im Literaturhaus gelesen von der Autorin, denn dort ist eine Konferenz namens The Second World in Contemporary British Writing, an International Conference. Das findet an der Martin-Luther-Universität im Fachbereich Anglistik statt. Am Ende des Gesprächs sage ich auch nochmal die genaue Internetpräsenz davon durch. Das beginnt am Freitag, jetzt schon am 16., geht noch bis zum 18., dann dem Sonntag, wo auch die Lesung dann stattfinden wird. Und zuerst, um ja in den Roman so ein bisschen einzuführen, würde ich Fiona bitten, etwas daraus zu lesen, einen kleinen Ausschnitt, den sie ausgesucht hat.
Also ich werde einen Ausschnitt von einem Kapitel später in dem Roman vorlesen, wo Magda, die ostdeutsche Hauptcharakter aus dem Gefängnis rausgelassen wird. When you step down from the van many hours later and slip on an icy pavement, you are in Berlin. You know this because you glimpse the red light at the top of the television tower, blinking above the 1970s apartment block in front of which the van is parked. A guard steadies you. You go that way, he says, pointing to the apartment building entrance, where a tall man in a sheepskin hat and coat is waiting in the shadows. You follow him up two flights of stairs. Home sweet home, reads the doormat in front of the apartment door, where he comes to a stop. Inside, the apartment is stuffy and crammed with ornaments. Among the glass animals and porcelain ladies, you spot a number of party gongs. Perhaps this is what is known as a safe house, a normal apartment loaned to the Stasi by its owner for meetings. Probably this one belongs to a Stasi widow. Please go through, the tall man says, holding open the living room door. On the brown vinyl sofa sits Pankovic. Next to him is your father. Your father stands up. My dear, he says. Pankovic shifts in his seat and coughs. Please sit down, Frau Reinsch, says the tall man, indicating a free armchair. Please. It's the second time he's said that. You drop into the vinyl armchair, which feels unbelievably soft and comfortable. He called you Frau. You smile. Frau. It sounds so friendly, so nice. And you know then that it's true, what you suspected when the photographer winked at you. You are no longer a prisoner. You are to be released. Ahem, says Pankovic. We have some important information to convey to you, Frau Reinsch. He forces his big, ugly face into a neutral expression, then tells you what you already know. The interview is brief. There are documents to sign. The tall man explains what each one is before you sign it. Confirmation that your personal items have been returned to you. Confirmation that you agree not to disclose any information regarding the location and conditions of your detention in return for your early release. Your father smiles encouragingly. He has organized this, pulled strings at the Ministry for State Security. That is very clear. Sometimes Western journalists, he begins. The enemies of socialism are cunning, says Pankovic. Therefore, silence is mandatory. Silence is mandatory. Your father looks nervous. Perhaps he thinks you will resist this demand. If so, he has no idea what you have been through. I understand, you say, and sign the paper. The tall man picks it up carefully and places it in a file. For that same reason, there can be no question of an exit permit, Pankovic says, shifting his thick lips into a smile, in case any such notion had entered your head. You shrug. Leave, stay, what does it matter? The conversation you had with Dieter in Café Ricard is like a whisper from another world. You no longer dream of visiting Paris or London. A walk in the park, a cup of good coffee, warm soak at the public baths. Those are the things you dream of now. The tall man slides another document onto the coffee table. Your new identity card, he says. You stare at the photograph. It was taken this morning. Perhaps they developed it while you were waiting in the unheated room. You haven't seen a photograph of yourself in a long time. You wonder if you recognize the girl in the picture. Yes and no. Then you notice a mark in the top right-hand corner of your new ID card. M12. Pankovic follows your eye. This particular kind of identity card must be renewed every 12 months, he explains. You nod slowly. Your father looks at the carpet, then at you. It's a small matter. Quite so, says Pankovic. If everything is in order, it will be a straightforward procedure. You look across at the imitation fireplace that dominates the room. It's crammed with photographs of a young man, presumably the Stasi widow's son, as a small boy, in the uniform of the National People's Army, in a lounge suit with a girl in a white dress on his arm. You'll never get a job with this ID card, but perhaps it doesn't matter. What kind of job could you do anyway? That's it, says Pankovic. You may go home. Home? You stare at him. I have the car with me, Magda, your father says. So they expect you to go with your father to the villa in Lichtenberg, where you grew up. You look across at him. It's wonderful to hear him say your name. Really, it is. But can you go to Lichtenberg with him? Pankovic stands up and stretches out his hand. The interview is over. Stand up, Magda, your father whispers. And you scramble to your feet. Pankovic grasps your hand and shakes it. Goodbye, he says, and walks out of the room. Frau Reinsch, the tall man is standing in the doorway. It's time to go home with your father. That's it.
Ja, die Beziehung zum Vater. Vielen Dank, Fiona Rintoul, für diesen kleinen Ausschnitt aus The Leipzig Affair. Vielleicht auch eine nicht ganz untypische Situation für die Romanliteratur, die nach 1990 so entstanden ist, über die DDR, eben so eine Entlassung aus dem Knast. Ich habe mich eigentlich auch schon länger für so Literatur, die die sozialistische Realität und osteuropäische Länder beschreibt, interessiert. Gerade vielleicht auch, weil ich selber in Kassel nicht so weit von der Grenze entfernt in Westdeutschland aufgewachsen bin. Irgendwann ist mir der Roman Honey for the Bears von Anthony Burgess in die Hände gefallen, der in den 60er Jahren in Leningrad angesiedelt ist und Leningrad dieser Zeit beschreibt und auch irgendwie so ein Underground in Leningrad. Daran musste ich auch ein bisschen bei The Leipzig Affair denken. Aber der Roman basiert ja auch ein bisschen auf autobiografischen Tatsachen, weil du selber in den 80er Jahren auch in Leipzig als Austauschstudentin gewesen bist. Wie erinnerst du dich an die Zeit und was waren für dich damals überhaupt die Gründe, in Leipzig eben dieses Austauschsemester zu machen?
Ja, also das war für mich eine sehr tolle Zeit. Also ich fand Leipzig wirklich sehr toll und ich war sehr glücklich da. Es war für mich eine sehr schöne Zeit. Es ist natürlich einfacher vielleicht die DDR zu genießen, wenn man einen britischen Reisepass in dem Rucksack hat. Aber für mich das war es wirklich eine tolle Zeit. Und das Ziel von dem Austausch war, Deutsch zu sprechen und Deutsch zu lernen. Und dafür war Leipzig wirklich ideal, weil die Studenten da in der Regel nicht so gut Englisch konnten wie Westdeutsche Studenten. Also wir haben dann die ganze Zeit Deutsch gesprochen und alle wollten mit uns reden, da wir aus dem Westen kamen. Also von dem akademischen Ziel her war es irgendwie perfekt. Und ich habe Leipzig eigentlich nicht so gewählt. Es war mehr so, dass ich habe das System, also an der Uni, wo ich war, in Schottland, wo ich studiert habe, St. Andrews, habe ich das System in Frage gestellt, dass wir alle nach Westdeutschland mussten oder sollten. Und dann habe ich gefragt, warum wir nicht nach die DDR konnten. Und es gab dann zufälligerweise ein neuer Professor an der Uni da in Schottland, der seine Doktorarbeit in Leipzig gemacht hatte. Und er ist dann zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich tatsächlich nach die DDR wollte oder ob ich nur so Ärger bereiten wollte. Und ich habe dann gesagt, dass ich tatsächlich dahin möchte, obwohl ich eigentlich sehr wenig über Leipzig wusste und kaum wusste, wo Leipzig eigentlich war. Und er hat dann einen Studienplatz für mich organisiert. Und dann gab es auch zwei andere Studenten, die dahin wollten. Und wir sind dann zu dritt von Schottland nach Leipzig gefahren.
Das war ja schon eine sehr fremde Welt. Dann warst du darauf vorbereitet, auf die DDR? Hattest du eine Vorstellung?
Also eigentlich nicht. Ich meine, wir kannten sehr wenig über diese Länder, diese Ostländer. Und als wir an die Grenze kamen, dann hatten wir, denke ich, alle plötzlich Angst, weil es war nicht mehr ein Konzept oder so oder eine Idee oder Fun. Wir waren da, dann waren so, wir waren an der Grenze und es war irgendwie plötzlich sehr ernst und wir hatten alle, denke ich, ein bisschen Angst, aber das war wirklich das einzige Mal, dass ich in der DDR Angst hatte, als die Grenzsoldaten da in den Zug gekommen sind und nach dem Pass gefragt haben und so. Sonst fühlte ich mich sehr wohl da und hatte nie Angst. Und ich war das Jahr früher, ich habe Französisch und Deutsch an der Uni studiert und dann das Jahr früher war ich in Paris und ich fühlte mich ehrlich gesagt viel wohler in Leipzig als in Paris.
Leipzig ist nicht so unübersichtlich, würde ich sagen, wie Paris.
Ein bisschen. Ja, das stimmt und die Leute sind viel freundlicher.
jetzt basiert der Roman ja auch ein bisschen auf autobiografischen Motiven, auch wenn du da halt das vielleicht auch ein bisschen auf die Figur Robert oder Bob verlagert hast im Roman. Wie hat das funktioniert mit der Erinnerung? Hast du dich noch genau an die DDR erinnert oder hast du dann auch vor dem Schreiben des Romans nochmal sehr genau recherchiert und vielleicht sogar die Orte von damals nochmal aufgesucht?
Ja, ich habe beides gemacht. Also ich erinnerte mich sehr gut an die Zeit in der DDR, weil die war für mich, wie gesagt, eine sehr schöne Zeit. Und es war irgendwie sehr interessant, in einem anderen politischen System zu sein. Und man versteht dann, dass man auch in einem politischen System lebt und viele Sachen, die vielleicht früher selbstverständlich waren, man fängt dann in Frage zu stellen und so. Also das war für mich eine wichtige Zeit, würde ich sagen. Und ich konnte mich sehr gut daran erinnern, aber ich habe auch viel recherchiert, weil es gibt viele Sachen in dem Roman, die mir nicht passiert sind. Ich bin zum Beispiel nie im Gefängnis gewesen und das habe ich recherchiert. Ich habe viele Gefängnisse besucht und ich habe auch mit ehemaligen Gefangenen gesprochen, dieses Erlebnis habe ich natürlich nie gehabt. Und ich habe auch viel über die Stasi recherchiert, weil ich wusste, also das erste Wort, das ich gelernt habe, als ich in Leipzig angekommen bin, war Stasi. Ich wusste, dass es die Stasi gab und dass Leute Angst vor der Stasi hatten und dass es so eine schlechte Sache war. Aber ich hatte keine Ahnung, wie diese Organisation funktioniert oder was die Methoden waren oder so. Also ich habe dann viel recherchiert.
Ja, die Romanfigur Bob, die muss 1986 dann ein paar Jeans in die DDR schmuggeln. Das hat mich wieder erinnert an den Roman Honey for the Bears von Anthony Burgess, wo die Protagonisten 1963 Nylonkleider nach Leningrad schmuggeln müssen. Aber in deinem Blog erwähnst du auch, dass du damals auch so einen unangepassten Underground in Leipzig irgendwie wahrgenommen hast. Der spielt ja auch dann im Roman eine Rolle. Also junge Leute, die ihren eigenen Stil und ihre eigene Kleidung auch erfunden haben. Hast du dich für diese Aspekte des Lebens, als du da in Leipzig warst, interessiert? Also für so eine Art Underground?
Ja, ich habe mich total dafür interessiert und wir haben solche Leute kennengelernt, so alternative Leute, die Teil von diesem Untergrundszene waren und das war für uns sehr interessant und aufregend irgendwie und wir haben solche Leute kennengelernt und ich kannte jemanden, der das eigentlich gemacht hat, was Magda macht, hat seine eigenen Kleider genäht und würde die Kleider in den Geschäften in der DDR nicht tragen. Und ich habe diese Einzelheit irgendwie genommen für den Roman und ich denke, ich habe den Charakter von Magda um diese Einzelheit irgendwie aufgebaut. Das kannten wir, aber das habe ich auch später recherchiert, weil das kannte ich nur so ein bisschen, würde ich sagen. Und ich habe auch später, vor 10 Jahren oder so, habe ich an dem Glasgower Filmfest so so Happening organisiert mit Filmmacher aus der DDR. Und dann dafür haben wir auch ein bisschen recherchiert über diese Untergrundszene in der DDR und die und Filme vorgeführt und so.
Ist das auch so ein bisschen so eine Übersetzungsarbeit, also jetzt nicht im direkten Sinn Übersetzungsarbeit? Du hast ja zum Beispiel was von Arnold Zweig auch übersetzt, einen Roman. Aber ich meine eher so, dass man das britische Publikum ja auch dann, dass man viele Dinge vielleicht erklären muss oder so in den Romanen, die dann so jetzt quasi 2014 ist da entstanden, dass man doch da auch ja auf das Publikum sozusagen Rücksicht nehmen muss und Dinge erklären muss.
Ja, ich denke schon. Also viele Leute wissen, was die Stasi ist und haben so eine oberflächliche Idee, was in der DDR passiert ist und so. Aber ich denke, die meisten Leute haben so die sehen nicht die beiden Seiten vielleicht, die denken, dass der Mauer gefallen ist und alle haben sich gefreut. Und man wüsste nicht so sehr, dass es eigentlich sehr schwierig war für Leute und dass es eigentlich sehr viele Probleme gab und es nicht nur so, so Freude war. Ne? Und das wollte ich irgendwie in dem Roman rüberbringen an ein britisches Publikum, die dieses Land nicht sehr gut kennt.
In der Konferenz in Halle geht es ja um die britische Gegenwartsliteratur. Kannst du dir vorstellen, wenn du den Roman 1987 geschrieben hättest, hättest du ihn dann anders geschrieben? Das habe ich mich gefragt. Aber es ist vielleicht auch schwer zu beantworten.
Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich.
Also ich meine, man weiß jetzt ja um das Scheitern des Sozialismus sozusagen und das macht ja auch einen Unterschied aus, wie man dann so einen Roman schreibt. Und 1987 hättest du das Scheitern des Sozialismus wahrscheinlich noch nicht vorhersehen können möglicherweise. Also sowas wie Gorbatschow oder so vielleicht schon, aber...
Ja, ich denke, man konnte das nicht sehen. Also ich habe das nicht geahnt, mindestens als ich in der DDR war. Ich dachte, das dauert ja 100 Jahre oder so, aber... Ja, es hat gescheitert und ich hätte auch viele Sachen nicht gewusst. Also man konnte viele Sachen nur nach der Wende wissen, denke ich, über die Stasi und die Leute, die verraten wurden und so. Das hätte man wahrscheinlich nie gewusst ohne die Wende und der Mauerfall.
Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht geahnt. Noch 1989 hat man eigentlich da nicht so richtig dran geglaubt, dass das sich so fundamental ändern würde.
Nee, also alles, ich meine, ich sitze hier jetzt in Schottland und man hätte in 89 hätte man nie gedacht, dass Schottland vielleicht unabhängig sein möchte oder so. Das wäre unvorstellbar. Aber jetzt ist es vorstellbar. Also ja, die Sachen ändern sich.
Ja, viele Dinge sind unvorstellbar. Warst du damals auch schon in Halle an der Saale, wo jetzt ja die Konferenz und die Lesung stattfinden?
Ja, ich war in Halle und wir waren auf einem Händelfest, denke ich, so Wassermusik und so. Und wir dachten alle, dass Händel so ein aus Großbritannien kam. Dann haben wir gelernt, dass es nicht so war und dass man Händel sagen soll und nicht Handel. Und wir waren in Halle. Wir waren eigentlich überall in der DDR. Also unser Betreuer hat uns wirklich überall hingenommen. Wir haben sehr viel gesehen und erlebt. Und ich befürchte, dass es nicht so war für die ostdeutschen Studenten, die nach Großbritannien kamen.
Wie war dein Eindruck von Halle? Da war ja so noch so ein langer, dunkler Tunnel zur Innenstadt hin, vom Bahnhof aus. Erinnerst du dich an Halle?
Ja, ich weiß nicht mehr. Wir waren nur, denke ich, nur ziemlich kurz da. Das Handelfest war im Offen und war sehr schön. Und ich habe noch ein paar schwarz-weiß Fotos von Halle, aber ich habe keine wirklich klare Erinnerung an dieser Stadt, muss ich zugeben.
Jetzt vielleicht zu dem Ort, wo du dich jetzt gerade aufhältst, nämlich auf der Isle of Harris. Das liegt an der Westküste Schottlands, glaube ich, und ja, ist eine Insel. Und ist auch im Roman, taucht es auf als Geburtsort der Mutter von Robert. Du lebst jetzt ja da und schreibst darüber auch in A Place Like This. Ist das so ein Romanprojekt oder ist das schon erschienen?
Nein, das ist nicht erschienen. Das ist nicht Romanliteratur, das ist Sachliteratur. Und es geht um eine Serie von Wanderungen, die ich gemacht habe. Und es geht dann auch um die Geschichte und die Zukunft von die Orte, durch die ich dann wandere. Und das sind dann Orte, die man mit der Landstraße nicht erreichen kann, weil wie alles andere, wir haben schon diskutiert, dass alles sich ändert und viele Sachen unvorstellbar sind. Das Leben auf den Inseln ändert sich sehr schnell und also ich wollte diese Wanderungen machen und diese Geschichte beschreiben und auch die Zukunft von diesen Orten, weil es gibt hier auf den Inseln, es gibt viele Probleme, aber es gibt auch neue Möglichkeiten und es gibt heutzutage viele Gemeinschafts ein Großteil von dem Land ist in Gemeinschaftsbesitz und das ändert vieles und es gibt ja viele neue Möglichkeiten mit erneuerbarer Energie zum Beispiel und solche Sachen.
Die Inseln waren ja wahrscheinlich auch sehr isolierte Orte, genauso wie die DDR vielleicht ein isolierter Ort ist. Hast du die DDR vielleicht in diesen Inseln auch wiedererkannt oder umgekehrt?
Vielleicht nicht, aber ich denke, es gibt manchmal, man kann vielleicht die DDR manchmal in Schottland erkennen, denke ich. Das sind beide kleinere Länder, die heutzutage Teil von einem größeren Land sind und die sich teilweise davon vielleicht ein bisschen erpresst fühlen.
Was denkst du über die Unabhängigkeit? Wird sich Schottland noch weiter entfernen von Großbritannien, jetzt wo die Queen tot ist?
Das kann sein, weil es gibt, wir sind sowieso nicht so viel für die Monarchie als die Engländer, also in der Regel. Und ich denke, dass Charles nicht so beliebt hier ist, aber das kann man schwierig einschätzen. Also ich persönlich bin hundertprozentig gegen die Monarchie, also ich kann schwierig einschätzen, wie. Es gibt immer noch viele Leute, die dafür sind. Also es ist schwer zu sagen, aber ja, die Unabhängigkeit von Schottland ist immer noch ein Thema. Das ist sicher.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Fiona Rintoul. Mehr Infos zur Konferenz, die ja am Freitag beginnt, auf zacworld.anglistik.uni-halle.de. Wie gesagt, die Lesung ist dann am Sonntag als Abschluss sozusagen am 18. um 17 Uhr im Literaturhaus in Halle. Wie gesagt, der Roman The Leipzig Affair wird da vorgestellt von Fiona Rintoul. Und erhältlich ist der Roman auch noch bei Aurora Metro Books oder im Buchhandel hier vor Ort in Leipzig auch auf Bestellung wahrscheinlich inzwischen.